Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe Radio Free FM-Hörer, zur 65. Ausgabe der Reihe 65. Wow. Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um die Menschen am Theater Ulm, die dort werken und wirken, und mit meiner Wenigkeit am Moderationsmikrofon Rainer Markus Walter in den kommenden 60 Minuten. Bei uns im Studio sind heute zwei Damen, die üblicherweise dafür zuständig sind, welche Gäste hier im Studio aufschlagen und die Presse mit Informationen versorgen. Heute haben wir sie mal vor unsere Studiomikrofone gebeten. Zerren mussten wir sie nicht, sind freiwillig gekommen, und jetzt sind sie diejenigen, die über sich erzählen und denen ich die Fragen stellen darf. Dramaturgin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, so nennt sich die korrekte Berufsbezeichnung der beiden Damen. Ob Monatsleporello, Spielzeitheft oder Theaterwebsite, Sarah Adamus und Caroline Meyer organisieren, redigieren und produzieren, womit das Theater jenseits der Aufführung in der Öffentlichkeit auftritt. Und damit begrüßen wir die beiden recht herzlich. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden seid nicht ganz gleichzeitig ans Theater Ulm gekommen. Habt ihr euch demnach wahrscheinlich auch erst hier in Ulm kennengelernt, oder?
So ist es, ja.
Ja, und hat ganz gut funktioniert oder so?
Hat wunderbar funktioniert.
Funktioniert auch immer noch wunderbar.
Ja, so wie ihr strahlt, scheint das ganz schön zu sein. Auch schön, dass ihr zusammen die Zeit findet. Bricht jetzt der Betrieb in puncto Pressearbeit zusammen, wenn ihr nicht da seid?
Es geht gerade gar nichts mehr, ja klar.
Ja, okay.
Wir machen ja Gott sei Dank hier auch Pressearbeit gerade.
Ja, stimmt. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein. Ne? Wart ihr schon mal im Radio oder hat vielleicht sogar eine von euch schon mal Radio gemacht? Würde mich ja jetzt nicht wundern, ihr seid ja ziemlich medienaffin.
Ich selbst war noch nie im Radio. Ich habe im Studium mal bei einem eintägigen Workshop teilgenommen im Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Mhm. Da haben wir ein fiktives Format gemacht im Rahmen eines Festivals. Wassermusik hieß das. Da ging es um eine Insel, Sandy Island, und da haben wir dann verschiedene Radiobeiträge gemacht, und da habe ich auch einen gemacht. Ja.
Okay.
Aber schon lange her.
Ich bin vollkommen unerfahren. Ich habe mal was geschrieben fürs Radio, im Rahmen des Studiums auch, aber mit der Produktion hatten wir dann gar nichts mehr zu tun.
Premiere.
So ist es.
Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, jetzt machen wir ganz kurz Musik zum Einstieg, und dann gibt es ein bisschen was über euch zu erfahren. Die allmonatliche Theaterplattform auf Radio Free FM. Heute mit zwei Damen, die nicht auf der Bühne stehen und irgendwie auch nicht dahinter, sondern die dafür sorgen müssen, dass da jemand davor sitzt und auch zuschaut. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich bei einem Theater. Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit am Theater zuständig, und da heute Ladies First hier irgendwie nicht funktioniert, wie wir das immer sonst machen, beginnen wir einfach mit der Dienstälteren. Sarah Adamus. Sarah, du bist in der Spielzeit 2017 bereits ans Theater gekommen, also noch im Spielbetrieb vom Intendantenvorgänger Andreas von Stutzens. Du hast also den direkten Vergleich irgendwie. Hat sich denn in der grundsätzlichen Arbeitsweise beziehungsweise auch in der Ausrichtung der Pressearbeit irgendwie was verändert oder viel verändert?
Es hat sich, natürlich haben sich einige Sachen verändert. Das liegt auch an einer Umstrukturierung der Abteilung an sich. Wir waren ja vorher eine eigene Abteilung. Es gab die Dramaturgie und es gab die Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt haben wir eben zusätzlich den Chefdramaturgen dazu, der das alles mit unter seine Fittiche genommen hat, sodass wir jetzt Teil der Dramaturgie sind. Mhm. Und das hat sich dahingehend schon geändert. Das heißt aber nicht, dass die Arbeitsabläufe sich großartig anders gestalten, weil wir sowieso im permanenten Austausch mit der Dramaturgie standen und immer noch stehen. Mhm.
Also wie das dann genau funktioniert, da hoffe ich, dass wir später noch ein bisschen dazukommen, so mal genauer in die hinter die Kulissen, in die Strukturen zu blicken. Über das heute, hier und jetzt, da reden wir dann später. Und vor allem auch gemeinsam mit der Caroline Meyer, die im zweiten Gast, die heute mit dabei ist. Gehen wir doch mal, wie wir das hier immer gerne tun, zurück auf Anfang. Ratsch. Du stammst aus Weimar. Du bist dort aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, nehme ich mal an. Die DDR hat für dich aber keine Rolle mehr gespielt, so jung wie du bist, oder?
Ich bin in Weimar geboren, bin dort aber nicht aufgewachsen.
Ah, okay.
Trotzdem aber
falsche Info.
In Thüringen. Also wir sind dann innerhalb von Thüringen umgezogen. Ich bin da schon groß geworden. Direkte Berührungspunkte habe ich nicht mit der DDR. Allerdings glaube ich, dass das natürlich spürbar ist in der Art, wie meine Elterngeneration tickt, meine Großelterngeneration. Also das ist ja alles noch ganz nah. Mhm. Und ich glaube, dass ich dadurch schon noch viel mitbekommen habe. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, ich habe ja dann in Trier und in München studiert und egal, wo ich war und gearbeitet habe, es war immer ein Thema. Mhm.
Siehst du auch bei mir jetzt natürlich.
Ja, aber es war auch oft, und das sehe ich jetzt hier ja nicht, ein wertendes Thema. So, ah, du kommst von drüben.
Also nee, so hatte ich das jetzt überhaupt nicht gemeint.
Nee, das meine ich ja. Das war, hier ist es gerade, das will ich gerade sagen, hier ist es ja nicht wertend, sondern ich habe es aber schon oft wertend erlebt. Ne? So, du kommst von drüben und
Ist immer noch ein Thema, erstaunlicherweise.
Ist es, ja.
Sollte es eigentlich ja schon längst nicht mehr sein, ne?
Nee, aber ich glaube, das braucht noch, ich schätze, es braucht noch eine Generation.
Mindestens.
Mindestens eine, vielleicht zwei. Ich glaube, danach ist es dann mal gut. Aber jetzt dir ging es ja auch schon oft so. Wir sind oft konfrontiert worden schon damit, auch tatsächlich komischerweise von Leuten, die zum Teil jünger sind, waren als ich, wo ich dann auch gemerkt habe, gut, das ist dann eben auch wiederum die Elterngeneration, die sagt, meine Güte, die Menschen in Sachsen sind die schlimmsten, die ich kenne. Und dann sagt man, wie viele kennst du denn? Und dann sagen die, mein Vater hat aber einen Kollegen und so. Also von daher, das ist noch ein Thema. Aber ansonsten
okay. Warst du denn, du hast jetzt gesagt, ihr bist jetzt nicht direkt in der großen Stadt aufgewachsen, aber war denn Theater bei dir in jungen Jahren, warst du dem verbunden? War das irgendwas, was dich interessiert hat? Du bist ja jetzt quasi nicht Schauspielerin geworden, aber du bist am Theater gelandet heutzutage. War da so ein Grundinteresse bei dir da?
Ja und nein. Ich habe irgendwie gerne darstellend gewirkt in der Schule. Aber hauptsächlich singend, im Chor zum Beispiel oder dann später in Bands.
Ach, du hast Band gespielt?
Ich habe gesungen.
Du hast gesungen? Ja, was habt ihr gemacht?
In meiner ersten Band haben wir hauptsächlich, das war auch zur Schulzeit noch, haben wir hauptsächlich Rock'n'Roll gecovert.
Also Rock'n'Roll, wirklich klassischen Rock'n'Roll, also wir reden von Elvis, von Chuck Berry, von...
Nee, das war in meiner zweiten Band der Fall. In meiner ersten Band war es eher so 80er Rock.
Okay, Rock.
So ja. Rock,
sag mal, ich bin jetzt selber auch einer, der mal Rock'n'Roll und so, ne, aber...
Ja. Genau, und dann später aber haben wir auch mal sowas gemacht, wie Ike und Tina und so, ne, mit der zweiten Band.
Okay.
So,
ja. Machst du heute ja auch noch oder kommst du noch dazu?
Leider nicht. Nee, ich komme leider
ist
nicht
weg,
dazu.
Oder?
Nee, es ist einfach, ich habe wirklich die Zeit dafür leider nicht.
Ja. Wie lange hast du es gemacht dann?
Wenn man jetzt alles zusammenrechnet, so 6-7 Jahre.
Okay.
Die verschiedenen Bands zusammenrechnet.
Ja. Weimar war aber dennoch eine Stadt, die nicht weit von deinem Heimatort war, in dem du aufgewachsen bist, oder?
Ja, 1,5 Stunden.
Ah doch, okay, also so wie jetzt Stunden hier München oder so.
Ich war trotzdem
so
viel in Weimar auch, weil da auch Familie von mir lebt
Okay. Und
mag die Stadt sehr gerne.
Das war nämlich so ein anderes Ding, was ich mir bei der Vorbereitung auf die Sendung gedacht habe. Habe ich gedacht, den muss ich dich mal fragen, weil Weimar ist ja ein echtes Füllhorn der deutschen Geschichte, muss man ja sagen. Das ist einfach so in vielerlei Hinsicht. Und habe mir dann überlegt, wie, was du mir jetzt gesagt hast, was nicht ist, so wie es wohl in der Stadt so ist, in der Stadt aufzuwachsen. Wie geht so eine Stadt selber mit dem Erbe zwischen Bauhaus und Buchenwald um? Aber das ist ja dann an dir vorbeigegangen, weil du ja nicht dort an der Schule warst. Das hätte mich jetzt interessiert, dann können wir das nämlich abhaken, habe ich mir extra notiert, aber war dann nicht so spannend. Du hast Abi gemacht, nehme ich mal an,
ja,
oder? Okay, und hast dich dann nach dem Abi entschlossen zu studieren.
Genau.
Und zwar ein ganz dickes Paket hast du dir ausgesucht, nämlich Theater, Sprach, Literatur und Kulturwissenschaft. Also hätte es noch ein bisschen mehr sein dürfen.
SLK, ja.
Was war denn der Plan dahinter? Hinter diesen
Ehrlich gesagt, das ist war eine reine Bauchentscheidung damals. Ich habe erst ein halbes Jahr oder ein Jahr Deutsch und Latein auf Lehramt studiert.
Ah ja, kann man machen.
Und das war auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber es wäre nicht meine Wunschkombi gewesen. Und während ich mich dann für meine Wunschkombination, nämlich Deutsch-Kunst, bewarb, habe ich gleichzeitig Bewerbung für Theaterwissenschaft rausgeschickt. Und ich kann wirklich gar nicht so genau sagen, warum. Ich hatte einfach so ein Gefühl. Das so.
Klingt und, gut.
Und dann war es eben die Zusage aus München. Und da gab es verschiedene Sachen, die man wählen konnte. Und Sprache, Literatur, Kultur war eben dieses Nebenfach damals, was unfassbar frei war, weil man aus allen möglichen Fakultäten sich Veranstaltungen zusammensuchen konnte. Und das war einfach so breit, dass mich das interessiert hat.
Das fandst du denn einfach auch spannend?
Und ja, es war, weil ich konnte eben, wir haben dann, entweder haben wir eine Sprache gelernt und es gab alle möglichen Sachen, haben Kultur und medienrelevante Sachen, wir konnten das pro Semester immer aussuchen. Das, diese Freiheit hat mir einfach sehr gut gefallen.
Hm. Studium, also hast du gerade gesagt, hast du denn in München absolviert. Ich nehme an, das kam dann einfach so, da kam eine Zusage und dann bist du dorthin gegangen. Gar nicht so gezielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Sprung von Weimar nach München irgendwie schon interessant war, um es mal vorsichtig zu sagen.
Das war krass, ja.
So mit all den Bayern und dem Bier und so und dem Dialekt.
Gut,
und so.
Gegen das Bier habe ich jetzt nichts. Und der Dialekt ist in München ja gar nicht so schlimm, weil in München sind ja auch einfach eine ganz bunte Mischung an Menschen. Da stößt man jetzt gar nicht so extrem auf einen starken Dialekt. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das Kennenlernen dort etwas langsamer vorangeht, dass man immer erstmal so eine kleine Abwehrhaltung oder eine Vorsicht, will ich eher sagen, gespürt hat. Und wenn man dann aber so durch diese Wand durch ist, war das alles so extrem wunderbar herzlich. Also es war schon schön in München.
München hat dir gefallen, so ja, bei den Bayern und so, war okay.
Taugt mir.
Das Werden deines Theaters hast du auch schon tatsächlich, während deines Studiums, andersrum, hast du auch Theater gespielt und zwar auf der Studiobühne der Theaterwissenschaft und da bist du sogar bis Kiew und Salzburg gekommen. Wie kam das denn?
Es gibt eine in der wirklich wunderbaren Studiobühne in München eine Kooperation mit dem Russischen Nationaltheater in Kiew, Lesya Ukrainka. Und da wird in regelmäßigen Abständen ein Stück zusammen produziert mit den professionellen Schauspielern dieses Hauses und mit studentischen Schauspielern. Und ich hatte eben das Glück, da, weil ich in meinem ersten Studienjahr im Bühnenpraktikum bei Frühlingserwachen mitgespielt hatte und das eben auch das Stück war, was die damalige Leiterin Katrin, oder jetzt auch noch die Leiterin Katrin Katsubko ausgewählt hatte, die hat dann gesagt, Sarah, ich würde dich da gerne auch nochmal dabei haben bei der Neuinszenierung. Und das war ein Wahnsinnsglück, das war einfach toll. Und dann sind wir nach Kiew gefahren, haben dort 3 Wochen, glaube ich, erstmal dort geprobt, haben dann in Deutschland nochmal geprobt.
Ach so lang, okay.
Und also es war wirklich im Grunde genommen wie eine Produktionszeit am professionellen Theater, um die 6 Wochen Probenzeit, vielleicht war es ein bisschen länger sogar. Und es war eben insofern extrem interessant, weil Frühlingserwachen, weil wir das dreisprachig gespielt haben.
Ah, okay.
Ja, also die Elterngeneration hat eben Russisch oder Ukrainisch gesprochen und die Kindergeneration hat Deutsch geantwortet. Und wir haben dann jeweils so eine Fassung gemacht für das jeweilige Land, dass das Publikum das verstehen kann, okay, wenn es nur eine Sprache kennt. Also das war schon echt interessant, vor allem weil es uns ja tatsächlich so ging in dem Projekt. Es gab dort Schauspielerinnen, die weder Deutsch noch Englisch sprachen und wir sprachen weder Russisch noch Ukrainisch und trotzdem spannend, haben wir uns alles erzählt.
Super.
Wie das ging, weiß ich nicht, aber es war toll.
Aber es hat funktioniert. Aber die Schauspielerei hat dich dann doch nicht so gerissen, dass du plötzlich hingeschmissen hast, gesagt, ich studiere jetzt Schauspiel, also Theater, Schauspiel. Nee, war es nicht.
Nee. Ich wollte damals eigentlich an der Uni bleiben, in die Lehre gehen. Und dann dachte ich so, mein Gott, die Arbeitsbedingungen sind so das Schlimmste, was überhaupt nur möglich ist. Und hatte dann auch Freunde, die das eben gemacht haben, die trotzdem alle noch 2 Nebenjobs hatten und 0 Gestaltungsfreiraum und so, also wenig Geld. Wenn du an der Uni bist, ist es echt Ich glaube, man muss erst einen großen Schritt schaffen, bis man dann tatsächlich irgendwie Freiraum hat. Und dann dachte ich, okay, nee, ich bewerbe mich doch direkt ans Theater.
Okay. Tatsächlich hast du danach auch erstmal noch einen Schlenker in Recht und Management gemacht, bevor du am Theater gelandet bist. Aber ich würde sagen, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Musikpause. Die Plattform auf der 102,6 MHz Radio Free FM. Gerade unterhalten wir uns mit Sarah Adamus. Sie ist eine Hälfte des Doppelgespanns in Sachen Öffentlichkeitsarbeit am Theater Ulm. Gerade haben wir mit ihr über ihren Ausflug in die Schauspielerei gesprochen. Sehr spannenden Ausflug. Man könnte ja meinen, dass du dann gleich an einem Theater gelandet bist. Dem war dann aber doch nicht ganz so, wie ich gelesen habe. Du hast einen Ausflug in eine Anwaltskanzlei gemacht und bist dann ab 2013 im Management für Marketing und Vertrieb gelandet. War das so ein Sicherheitsdenken vielleicht ein Stück weit? Theater haftet ja immer irgendwie, wir hatten das ja gerade eben auch schon ein bisschen so die Kunst an, mit der Kunst verdient man ja doch nicht wirklich Geld und machen wir was Richtiges. Oder was war die Motivation?
Nee, das hatte damals tatsächlich gar nichts mit einer Flucht vorm Theater zu tun. Das ist alles, auch der schauspielerische Ausflug, alles während des Studiums passiert.
Ah, okay.
Und diese Jobs sind zwei von mehreren, die ich nebenher tat, um irgendwie das Leben in München zu finanzieren.
Okay.
Und
okay.
Ich habe in der Kanzlei sehr lange, ich habe 5 Jahre lang, also meine komplette Studienzeit dort auch nebenher immer wieder gearbeitet. Stellenweise sehr viel, hin und wieder dann nur mal ausgeholfen. Und in der Beraterfirma war das auch so. Die brauchten jemanden, ich brauchte das Geld und ich dachte...
Du warst jung und brauchst das Geld.
So ist es. Und nee, ich finde auch, ehrlich gesagt, mag ich ja auch die Verbindung, die man... Theater hat ja auch mit Recht zu tun, Theater hat auch mit Marketing zu tun und es gibt ja viele Verbindungen, die man ziehen kann. Und im Endeffekt, jetzt wo ich hier gelandet bin in der Öffentlichkeitsarbeit, ist es ja im Nachhinein betrachtet ganz gut gelaufen.
Ja, stimmt. Nee, finde ich spannend, aber so ist das immer mit Biografien. Ne? Da lest man die raus und da denkt man so, ja, und dann hat die das gemacht und dit und denn. Jetzt sagst du mir, das habe ich dann nebenher gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Da steht nämlich auch was von einem Kino, wo du dich mal verdient hast, und zwar im renommierten Gloria-Palast, sehr schönes Kino in München. Was hast du da getrieben?
Ich war dort Teamleiterin.
Ah, ich dachte Filmvorführerin.
Und dann, ist ja so in dem, ich glaube, die Stelle gibt's gar nicht mehr. Drückt man auf den Knopf und dann ist eigentlich...
Ja, wahrscheinlich irgendwie.
Gut so,
da, ne? Siehst du mal, wie alt ich bin.
Ja,
ne?
Naja. Nee, aber ich war da Teamleiterin. Ich habe dort, im Grunde genommen ist das vergleichbar mit den Armendiensten. Nur, dass wir eben dort ja nebenher noch die Gastro betreut haben.
Habt ihr Konfekt verkauft?
Und, das ist ja, dieses Kino ist ja tatsächlich dahingehend extrem besonders, weil man da Sessel hat und wo man die Füße hochlegen kann und eine Decke und Essen kriegt man an den Platz gebracht und so. Also da gibt's tatsächlich Speisen wie im Restaurant. Mhm. Und das haben wir dann da alles gemanagt jeden Abend und Vorprogramm habe ich Gott sei Dank irgendwann mitgestalten dürfen. Das war ganz cool, weil da gibt es keine Werbung. Es wird nur, es werden Kurzfilme ausgesucht und so. Und da durften wir dann mitgestalten. Es war ein schöner Job, war das.
Es klingt ja eigentlich traumhaft, ne?
Naja.
Ist das, also der Job jetzt ja, aber einfach auch die Gestaltung wie das Kino, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also
nee, das
Kino
stimmt.
Kino ist ja heute so eine hochkommerzielle Geschichte geworden, die nur noch in ganz groß denkt.
Ja.
Gibt es den Gloria-Palast? Den gibt es schon,
den
auch,
gibt's,
ne?
Ja.
Ist der immer noch so?
Der ist immer noch so, der läuft so. Soweit ich weiß, haben die da an dem Konzept nicht maßgeblich was verändert.
Okay.
Und ist natürlich teuer, aber zu Recht.
Ja. Letztendlich bist du dann aber doch am Theater gelandet, wie wir wissen, nämlich 2015 bis 2017 als Assistentin der Intendantin und Referentin für Marketing und Stadttheater Gießen.
Ja.
So habe ich das richtig jetzt? Das hat dann aber richtig Spaß gemacht, nehme ich an, weil du bist immer noch dabei.
Ich bin noch dabei, ja. Ja, naja, Gießen war mein erstes Haus und da tapst man dann so rein, frisch vom Studium. Und ich habe da viel gelernt und war dann aber auch froh, nach 2 Jahren nach Ulm zu kommen.
Hm, hm. Ja, und seit der Spielzeit 17-18 bist du dann eben bei uns in Ulm gelandet, am Theater in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Und da hast du auch Caroline Meyer kennengelernt, mit der du ja heute gemeinsam bei uns zu Gast bist. Caroline, du bist ein wenig später dazugekommen, und zwar zusammen mit dem neuen Intendanten Kai Metzger aus Detmold. Caroline, du bist ein waschechtes Berliner Kindl, habe ich gelesen. Fehlt dir die große Stadt deiner Jugend?
Manchmal. Es liegt aber vor allen Dingen an den Menschen. Also meine ganze Familie lebt in Berlin. Meine Freunde sind alle in Berlin. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, die halt einfach wahnsinnig groß ist und extrem anstrengend sein kann, sondern es sind wirklich eher die Menschen, die man jetzt nicht so häufig sieht, zumal Ulm ja auch ein bisschen weiter weg ist von Berlin als Detmold.
Nur ein bisschen.
Ein bisschen, geringfügig.
Geringfügig.
So, und wenn man halt wie wir halt einfach extrem eingespannt ist auf Arbeit und nur im Sommer einen großen Urlaub hat, dann ist es einfach schwierig, nach Hause zu kommen, wenn der Weg so weit ist. Das geht eigentlich nur, wenn man ein verlängertes Wochenende einlegen kann. Sonst lohnt sich das nicht, wenn man irgendwie 7 Stunden im Zug sitzt.
Ich wollte gerade sagen, 6-7 Stunden ist man ja immer doch unterwegs. Ja. Wenn der ICE mal Verspätung hat, gerne auch mal länger.
Eben.
Ja, dann kann er auch gerne mal irgendwo stranden und braucht dann 2 Tage oder so. In welchem Teil von Berlin hat denn die kleine Caroline gespielt? Du bist 1986 geboren. Normalerweise sagt man das bei einer Dame nicht, aber bei dem Geburtsjahr, da ist alles noch gut. Somit nehme ich an, dass Berlin in deiner Erinnerung nicht wirklich eine geteilte Stadt war. Oder hast du in Kindertagen noch eine Mauer registriert, erlebt, obwohl sie eigentlich ja gar nicht mehr da war?
Ich komme tatsächlich auch aus dem Osten und aus Friedrichshain, da bin ich aufgewachsen.
Okay. Ach, deswegen vorher. Jetzt hat es geschnackelt.
Ich habe keine direkten Erinnerungen an Berlin als geteilte Stadt für mich persönlich. Aber natürlich ist es so wie bei Sarah auch, dass das in der Familie halt eine Rolle spielt. Also meine Eltern sind beide 62er Jahrgang. So, also die sind halt ein Jahr nach dem Mauerbau zur Welt gekommen. Die kannten halt nichts anderes als diese geteilte Stadt. Und auch meine ganze andere Familie, die sind alle im Osten. Und auch immer noch. Und deswegen ist es bei mir ähnlich, dass ich jetzt sage, ich habe es bewusst nicht mehr miterlebt, aber alle, die irgendwie an meiner Erziehung beteiligt waren, und das betrifft ja auch die Menschen, die nicht Familie sind, also Lehrer, Erzieher und so weiter im Kindergarten, das sind natürlich Menschen, für die dann in den 90ern, als meine bewusste Erinnerung einsetzt, natürlich auch erstmal klarkommen mussten. So, und das spielt dann halt schon eine Rolle, auch in der Familie vor allen Dingen. Dann gibt es halt Leute, die, wie meine Eltern, die hatten beide Jobs oder haben sie immer noch, die sind gut über die Wende gekommen, aber es gibt natürlich auch Familienmitglieder, die es eben nicht sind und danach nie wieder richtig Fuß fassen konnten im Berufsleben. Also das spielt schon eine Rolle, ja.
Was wolltest du denn mal werden, so in der Zeit der Grundschule?
In der Grundschule?
Oder
so? Ich glaube, ich wollte...
Stewardess?
Nee, das war mir, glaube ich, schon bevor ich überhaupt das erste Mal in meinem Leben flog, klar, dass das nichts für mich ist.
Das geht nicht.
ich glaube, ich wollte, also mehrere Sachen, klar, also mal Ärztin werden und dann wollte ich auch mal irgendwie Raketeningenieurin werden.
Spannend.
Und das wechselte immer mal wieder und dann ist es das Theater geworden am Ende.
Ja. Du hast dich dann tatsächlich entschlossen, erstmal in Berlin zu bleiben, nämlich an der Freien Universität Berlin, und hast auch einen Sprung nach Amsterdam gemacht. In welcher Sprache studiert man eigentlich in Amsterdam?
Auf Englisch.
Auf Englisch.
Okay. Ich habe ein Auslandssemester gemacht, im Master dann war das schon, und es war eine tolle Zeit. Also Amsterdam ist eine tolle Stadt, ist wirklich wunderbar da zu leben, es ist schweineteuer, aber...
Und sorgt, glaube ich, auch gut für Ablenkung, ne?
Ja. Doch, also langweilig wird es einem da überhaupt nicht. Und die Kurse sind alle auf Englisch gewesen. Also es gab im Bachelorstudiengang dort einige Kurse, die sich eben bezogen haben auf niederländisches Theater, die waren dann auf Niederländisch, aber die Kurse, die ich besucht habe, waren so für alle Studierenden offen, also auch für die Niederländischen, die waren auf Englisch.
Also du hast jetzt nicht deswegen extra Niederländisch gelernt oder so?
Ich habe einen Kurs gemacht, ja. Also ich habe irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr vorher angefangen, einen Sprachkurs zu machen, weil ich einfach auch wollte, dass ich mich ein bisschen verständigen kann. Das ist jetzt in Amsterdam überhaupt nicht notwendig, weil die Leute entweder wahnsinnig gut Englisch sprechen oder viele auch sehr gutes Deutsch können. Aber ich wollte halt einfach, wenn ich in der Stadt lebe, ein halbes Jahr lang da auch die Sprache können und dann auch im Supermarkt wissen, was ich da einkaufe.
Okay. Kannst du noch Bist du der Sprache noch mächtig oder hast du schon wieder alles verlernt?
Das ist, ja, ich habe es nicht mehr gebraucht.
Also kannst du jetzt nicht sagen, es ist schön, dass ich jetzt im Radio bin?
Nee, das kann ich nicht sagen.
Schade. Hätte ich jetzt lustig gefunden. Du hast Theaterwissenschaft sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und dann auch während des Studiums als Kulturjournalistin gearbeitet. Also auch, wie wir vorher schon gehört haben, wahrscheinlich ein Job einfach, um einerseits vielleicht ein bisschen was zu verdienen, aber natürlich ist Kulturjournalistin ja schon was gewesen, was vielleicht so eine Richtung vorgegeben hat. War denn Journalismus nicht vielleicht sogar eine Option für dich?
Schon. Also ich habe im Studium dann in Berlin für ein Stadtmagazin geschrieben und dann war ich bei einem Festival, bei den Schillertagen in Mannheim und habe dort für die Festivalzeitung geschrieben und ich habe das schon in Erwägung gezogen auch. Dann glaube ich, aber es scheiterte so ein bisschen daran, dass ich nicht genau wusste, wie ich den Zugang dazu finden sollte. Und dann habe ich es wieder verworfen und mich dann weiter aufs Studium konzentriert und erstmal meinen Master noch zu Ende gemacht.
Okay.
Und während des Studiums wollte ich dann schon immer mehr und stärker direkt am Theater arbeiten. Das war dann schon
irgendwie so gewachsen. Hat es euch beide dann so ein bisschen
voll erwischt.
Voll mit diesem Theaterding, ne? Tatsächlich hast du sogar mal eine Regieassistenz übernommen, habe ich gelesen. War das denn der Schritt, der letztendlich Richtung Landestheater Detmold ging? Oder hing das irgendwie
zusammen?
Das war
unabhängig voneinander. Das war eine Kommilitonin von mir, die jetzt mittlerweile in Stockholm lebt, die Regisseurin werden wollte. Es gibt in der Theaterwissenschaft relativ viele, zumindest in meinem Jahrgang gab es relativ viele Kommilitoninnen, die entweder Schauspiel studieren wollten oder Regie studieren wollten und erstmal keinen Platz gefunden haben an der Kunstschule und dann gesagt haben, bevor ich irgendwas ganz Theaterfremdes mache, studiere ich eher Theaterwissenschaft. Da war die Frustration dann meistens relativ hoch, weil es eben eine Wissenschaft ist und mit der Praxis dann wenig zu tun hat. Und die habe ich dort kennengelernt und die hat in Berlin in einem kleinen Theater am Kino heißt das in Friedrichshain, mehrere Sachen inszeniert. Und bei Lovely Rita von Thomas Brasch hatte sie mich dann gefragt, ob ich ihr assistieren möchte. Und das habe ich gemacht und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und es war eine sehr lehrreiche und spannende Erfahrung, auch mit einer anderen Kommilitonin, die jetzt danach irgendwie Schauspiel in Rostock studiert hat und jetzt als freischaffende Schauspielerin unterwegs ist. Und das war sehr spannend und so meine erste tatsächlich professionell oder semi-professionelle Erfahrung damit, Theater zu machen.
Hm. Lovely Rita, ich meine, das ist am Theater Ulm auch schon mal gelaufen, aber ist, glaube ich, lange her. Caroline Meyer im Gespräch hier bei uns in der Theaterplattform-Reihe. Wir machen jetzt erstmal nochmal einen kurzen Break und unterhalten uns nach dem nächsten Musiktitel. Ihr hört wie alle 4 Wochen die Theaterplattform auf FreeFM, heute mit geballtem Charme, und zwar ist die Öffentlichkeitsabteilung komplett aufmarschiert. Caroline Meyer und Sarah Adamus sind heute die Gesprächspartnerinnen. Gerade haben wir mit Caroline über ihren Weg zum Theater im Allgemeinen und zum Theater auch ein Stück weit nach Ulm gesprochen. Den Weg an das Landestheater Detmold, wo sie von 15 bis 18 tätig war und wo sie offenbar so einen guten Job gemacht hat, dass der Intendant Karl Metzger sie gleich mit nach Ulm genommen hat. Wie war das denn für dich ab nach Ulm? Kanntest du die Stadt denn eigentlich schon zuvor?
Ich war vorher noch nicht hier. Also. Ich kannte, also sie war auf meinem Radar, weil ich privat auf Twitter und anderen sozialen Medien halt mich in meiner Filterblase befinde und dort auch das Verschwörerhaus eine Rolle spielt.
Ah, okay.
Deswegen war mir die Witzig. Stadt, als der Begriff war mir geläufig. Ich wusste, dass es Ulm gibt. Ich wusste auch ungefähr, wo es liegt. Ich war dann aber tatsächlich erst das erste Mal hier, als schon klar war, dass ich hier rüber wechseln werde. Das war dann im November 17.
17,
genau. Ja, November 17 das erste Mal.
Okay. Verschwörhaus finde ich jetzt ganz spannend. Hast du dann da quasi Kontakt zu Leuten gehabt, die im Verschwörhaus aktiv sind, oder war dir nur der Name geläufig?
Es gibt also den Stefan Kaufmann, den habe ich mal irgendwo getroffen auf der Republika oder beim Kongress vom Chaos Computer Club oder irgendwo in bei solchen Veranstaltungen, wo man sich über den Weg läuft. Der beim Camp vom Chaos Computer Club, da haben wir nebeneinander gezeltet.
Oh, deswegen. Schön.
Ja, also ihn kannte ich persönlich vorher, ja.
Und abends habt ihr dann ein Lagerfeuer aus USB-Sticks gemacht, oder was?
Na, das ist wahrscheinlich nicht so gut, weder für die Umwelt noch für die für Lunge, irgendwelche Dämpfer einzuatmen.
Bist du sehr computeraffin in dem Fall, oder
Mich interessieren die Themen. Ich bin jetzt, was die technischen Sachen angeht, auch nur ein Durchschnittsuser und kann das, was jeder so kann. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich bin gerne auf solchen Veranstaltungen, auf Konferenzen wie der Republika gewesen oder eben auch bei dem Kongress vom Chaos Computer Club, weil da einfach auch Themen angesprochen werden, die total abseitig sind, auf die man überhaupt nicht kommt. Mhm. Also was kann man mit japanischen Toiletten alles anstellen, die so diese Knöpfe an der Seite haben, wo man verschiedene Einstellungen ausprobieren kann und sowas könnte man da irgendwie für Schabernack mit anstellen. Okay. So, also solche Themen werden da halt unter anderem auch verhandelt und das finde ich halt interessant und damit befasse ich mich dann gerne.
Ja. Mit japanischen Toiletten. Okay.
Genau. Ich hab da mal was vorbereitet.
Oh ja, sind wir jetzt ganz gespannt. Was war denn für dich der größte Unterschied zwischen Detmold und Ulm?
Von den Häusern her unterscheidet sich das nicht so wahnsinnig. Detmold ist auch ein Mehrspartenhaus, hat auch ein Tanztheater, hat einen Kinder- und Jugendbereich, Schauspiel- und Musiktheater, ist von der Anzahl der Mitarbeiter ähnlich. Der Unterschied ist halt, dass Detmold als Landestheater eben Abstecher fährt, viele, viele Abstecher, was hier eben wegfällt. Und von den Städten erinnere ich mich, als ich das erste Mal hier hergekommen bin und aus dem Bahnhof ausstieg oder rauskam und da eine Baustelle mich begrüßte, natürlich ist es eine Stadt.
Eine Stadt.
Detmold ist wunderschön, es ist sehr pittoresk, aber es ist auch sehr klein. Also
es wird nicht gebaut.
Selten.
Sie bauen keine Straßenbahn.
Genau, sie bauen keine Straßenbahn und es ist
und
wunderschön, wie gesagt, aber es hat ungefähr, ich glaube, der gesamte Stadtbereich und da zählen so noch die umgebenden kleineren Ortschaften mit dazu, hat 80.000 Einwohner und man ist in wenigen Minuten durch den Stadtkern hindurchgelaufen. Und das war dann natürlich schon schön, mal wirklich wieder das Gefühl zu haben, man ist in einer Stadt. Und es gibt auch Dinge jenseits des Theaters, die interessant sind, wo einfach was passiert, wo was los ist. So.
Wie ging es dir damit, wie du damals hier angekommen bist? Kanntest du Ulm vorher schon?
Ich war tatsächlich schon ein paar Mal vorher hier und auch hier im Theater, weil mein Freund von hier hierher kommt.
Die Liebe.
Ja, die Liebe, genau. Und da waren wir eben immer, wenn wir auf Schwiegerelternbesuch waren, sind wir dann nicht immer, aber sind wir häufig eben auch mal im Theater gewesen. Und von daher war es mir nicht so ganz fremd. Und ich habe mich hier wahnsinnig wohl gefühlt, von Anfang an, weil auch Gießen ist ehrlich gesagt so circa die hässlichste Stadt, die man sich vorstellen kann.
Ich weiß,
und ich kenn's auch. So, und da dann 2 Jahre, wir hatten natürlich das Glück, dass wir dort eine schöne Wohnung hatten und auch an vielleicht dem einzigen hübschen Plätzchen in der Stadt gewohnt haben, aber die Qualität, die Lebensqualität dort ist einfach nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit dem, was man hier hat. Und als wir dann hier zum ersten Mal richtig da waren mit der neuen Wohnung und dann an der Donau spazieren gingen, das war schon einfach toll. Ja.
Ja, ich kann dich absolut verstehen. Ich komme aus Friedrichshafen. Friedrichshafen ist, ich habe immer gesagt, wie ich das erste Mal in Gießen war, Gießen ist so ähnlich wie Friedrichshafen, nur Gießen hat ein Problem, es hat keinen Bodensee.
Ja,
das reißt Friedrichshafen dann noch raus, aber es ist auch so diese Nachkriegsbauten einfach, die mal hochgezogen wurden.
Da ist nichts, außer der Lahn und die Lahn ist so klein, es gibt auch keine hübsche Promenade, also man hat diesen winzigen Fluss, aber es ist alles so und ich meine, das inoffizielle Wahrzeichen ist das Elefantenklo, das ist doch...
Ja, super, oder?
Ja.
Seit der Spielzeit 18-19 ist die Caroline Dramaturgin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater Ulm und die Kollegin von Sarah. Ist die Öffentlichkeitsarbeit in Ulm ein Drama oder was meint diese Bezeichnung im Zusammenhang mit der Pressearbeit?
Es liegt tatsächlich an der strukturellen Umgestaltung, dass wir Pressedramaturginnen sind. Es ist eher ungewöhnlich, ne? Also in den anderen Häusern heißen die Menschen, die unseren Job machen, halt Referentin für.
Genau.
Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir quasi offiziell strukturell Teil der Dramaturgie sind.
Okay.
Ja.
Das ist also mehr einfach so ein Titel auf dem Papier, aber
ja, es ist okay. Es ist halt inhaltlich, was unsere Arbeit betrifft, ist es genau das.
Ja.
Und dein Titel, Sarah, ist dann der gleiche. Habt ihr die gleichen Aufgaben, oder?
Ja, ich glaube, der Titel unterscheidet sich. Es gibt noch Marketing, habe ich noch mit drin. Ja. Genau. Aber eigentlich ist es, also ist es, ja, es ist halt ein Titel. Es ist nichts anderes, als ich vorher gemacht habe. Und bei dir ist es auch nichts anderes. So.
Lass uns mal ein bisschen über euren, also wir haben das ja angekündigt auf der Homepage, wenn wir heute mal die Damen von der Öffentlichkeitsarbeit hier haben, weil da steht ganz viel, da fragen wir natürlich auch, hier, da steht irgendwas mit Leporello korrigieren und Trillala und Trallala. Lass uns doch mal ein bisschen, verratet uns doch mal ein bisschen was über euren Arbeitsalltag. Der wird ja auch nicht jeden Tag der gleiche sein, oder?
Nee, es ist tatsächlich unterscheidet sich jeder Tag vom anderen sehr. Man kann eine Woche gar nicht so leicht vorausplanen, weil man sehr viel spontan auch auf Dinge reagieren muss. Im Grunde genommen ist es so, dass wir uns grob Aufgabenbereiche aufgeteilt haben, aber trotzdem beide über alles im Grunde genommen Bescheid wissen. Ich kümmere mich viel um die Website.
Ah ja, okay.
Und Social Media und so weiter. Caro bereitet die ganzen Printsachen vor.
Das heißt, du musst auch korrigieren, redigieren. Ja.
Genau.
Bist du so eine Deutschkanone?
Ja, schon.
Ja, das ist cool.
Ja, nee, also ich bin, glaube ich, sehr genau, was so das Korrekturlesen angeht. Ja. Und es ist halt viel Organisation vor allen Dingen. Und auch bei den Printprodukten, dann schickt man die Daten zum Grafiker, der setzt das, dann bekommst du irgendwie gesetzte Fassung zurück, dann verteilt sie die Korrekturfahnen an die Kollegen, sammelst die Korrekturen der anderen wieder ein, flickst es ein und so geht es dann halt immer weiter, bis das Produkt irgendwann fertig ist. Und es ist viel Kommunikation auch im Haus, viel Information, Abfragen bei den Kollegen. Was für uns immer sehr hilfreich ist, ist, dass wir die Konzeptionsproben besuchen von den neuen Produktionen. Also die allererste Probe, wo das gesamte Team zusammenkommt und eben das Konzept vorgestellt wird der Inszenierung. Das ist halt zu Probenbeginn, 6 bis 8 Wochen vor der Premiere. Und da kriegt man halt schon mal ein Gespür dafür, was kann interessant sein bei der Produktion. Und dann fragt man dann nochmal nach so und so.
Das ist halt auch das, was wir eben genau deshalb zusammen machen, damit wir immer über alle Produktionen im Haus Bescheid wissen. Begleiten wir den Probenprozess von Inszenierung zuerst direkt am Anfang zur Konzeptionsprobe, damit wir wissen, worüber wir schreiben, was interessiert uns, wo geht die Inszenierung hin, damit man ungefähr einen Eindruck bekommt.
Ja, ihr müsst das ja dann quasi für die Presse auch aufbereiten,
genau. Ne?
Damit das wieder schick klingt, damit die Herren Journalisten auch irgendwie Lust bekommen, da was drüber zu schreiben. So. Ne?
Und das ist es dann halt, daraus entstehen dann eben Premiereneinladungen, Pressemitteilungen, Newsletterbeiträge und sowas oder für die sozialen Medien auch mal vielleicht irgendwie einen Beitrag für die Theaterzeitung, wobei das auch die Theaterzeitung und der Blog zum Beispiel sehr viel eben mit den Dramaturgen in Zusammenarbeit dann entsteht. Das ist eben das, was wir dann da abfragen. Die schreiben dann auch für ihre eigenen Stücke hin und wieder Texte, die wir verwerten können. Und ansonsten bei den Proben sind wir dann zum Beispiel dann, wenn wir Zeit haben, dazwischen nochmal dabei, aber das ist eher selten. Ansonsten gehen wir dann auf jeden Fall immer zur ersten Hauptprobe. Das ist die erste Fotoprobe, damit wir danach eine Fotoauswahl machen können, schon wissen, in welche Richtung geht das jetzt tatsächlich, wo ist es jetzt gelandet. Und dann ist es danach eigentlich nur noch die Premiere. Und das ist so, wie wir quasi an den Produktionen beteiligt sind. Ansonsten sind wir da eigentlich.
Das heißt, ihr müsst euch eigentlich formell zumindest, solltet ihr euch fast jedes Stück anschauen, ne?
Oder zumindest wir sehen jedes Stück, ja.
Boah, es ist aber schon auch geballt, ne?
Ja, aber
also in manchen Wochen, also in manchen Zeiten geht das ja doch relativ parallel los. Ne? Wenn man überlegt, dass man teilweise mehrere Premieren innerhalb kürzester Zeit hat, dann sind die ja irgendwann alle gleichzeitig losgegangen.
Genau, also jetzt am Anfang der Spielzeit war das natürlich so mit unserem großen Eröffnungswochenende. Das war schon anstrengend, aber das war auch toll. Ich meine, wir haben mit einem Kracher eröffnet im Grunde genommen, mit einem Kracher-Wochenende und hier ein Ausrufezeichen gesetzt und das hat sich dann auch gelohnt. So. Und es macht auch Spaß, es ist einfach schon gut, wenn man zwischendurch, wir sitzen ja eigentlich fast permanent am Schreibtisch, wenn man dann zwischendurch zu den Proben geht und dann bei den Premieren ist, das ist schon toll. Ja.
Ja, ich sehe schon, jetzt ist es, ihr habt natürlich den Blick auf die Uhr im Hintergrund und ich wollte natürlich mit euch ganz gerne auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken und wir haben schon wieder 48. Trotzdem mal ganz kurze Musikeinspielung noch und dann lassen wir uns noch ein bisschen was von euch erzählen, was in nächster Zeit so ansteht, beziehungsweise was denn eigentlich gerade so ansteht. die Plattform rund ums Theater Ulm. Heute mal nicht mit Sängern, Schauspielern oder Musikern, sondern mit den beiden Damen, die sich um alle Belange rund um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Das sind viele, haben wir auch gerade gehört. Bisher haben wir sehr viel über ihren Weg nach Ulm gesprochen, über Vergangenheit und über die Aufgaben. Jetzt nutzen wir doch mal diese geballte Kompetenz und blicken ein wenig in die Zukunft beziehungsweise auf den Spielplan, denn schließlich seid ihr diejenigen, bei denen all diese Infos zusammenlaufen. Was steht denn so in den nächsten Monaten an? Ich habe gesehen, es gibt auch wieder ein Gastspiel, zum Beispiel einen Abend mit Bodo Wartke.
Ja, das ist nächsten Samstag, Bodo Wartke. Da sind wir auch extrem froh. Ist das Samstag? Nächste Woche schon, ne?
Ich glaube, ja.
Diese Woche schon.
Jetzt habe ich euch
mein
ganz
Gott, wir sind
erwischt.
Montag. Ja, wir sind Montag. Diesen Samstag ist Bodo Wartke bei uns. Ja, das ist toll. Wir freuen uns wahnsinnig, weil das natürlich auch ein Name ist und das Programm verspricht natürlich großartig zu werden. Und wir sind auch, glaube ich, fast ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restkarten.
Das ist ja schön.
Aber da freuen wir uns natürlich. Und ansonsten haben wir jetzt viele wahnsinnig große, tolle Sachen anstehen.
Aber ihr habt auch kleine feine Sachen. Zum Beispiel heute Abend ist die, ich glaube, die zweite Ausgabe der netten Reihe Auf ein Glas Wein mit.
Genau.
Ja. Wie hat sich die denn so, ist die zweite, ne?
Ist die zweite,
Wie hat die sich angelassen, die erste?
Heute Abend mit Tini Pulfert und Markus Franke. Die erste war mit Maria Rosendorfski und Markus Hodgenroth und das ist großartig gelaufen. Die hatten alle miteinander wahnsinnig viel Spaß, die Zuschauer hatten wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein kleiner, netter Raum bei Jacques, die uns wahnsinnig gastfreundlich empfangen für diese Veranstaltung und ich glaube, das ist ein großer Erfolg. Also ich meine, dass die zweite Veranstaltung ausverkauft war, bevor wir die Gäste bekannt gegeben haben.
Das kann sein, ja.
Ja.
Okay, wie viele Leute gehen rein? 100?
Nee, ist eine ganz kleine, 35, glaube ich.
Oh, so
intim. Eine ganz intime, kleine Sache.
Okay, dann ist natürlich auch ganz schnell vorbei mit Karten.
Ja, genau, da muss man dann immer schnell parat stehen.
Okay. Was steht jetzt noch so an Premieren an? Der Holländer fliegt ja schon.
Ja.
Wie fliegt er?
Fliegt ganz gut, ja. Fliegt ganz gut, nee. Als nächstes kommt das Kalte Herz.
Tanzabend.
Der Tanzabend von Rainer Feistel, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Und das wird ganz zauberhaft. Und dann kommt Written on Skin. Und das ist...
Written on Skin ist hier schon ein paar Mal jetzt gefallen in letzter Zeit. Sag mal ein paar Takte drüber.
Es ist eine moderne Oper von George Benjamin. Wir haben das große Glück, haben wir jetzt kürzlich erst erfahren, dass der Komponist auch kommt zur Premiere.
Oh, das ist ja dann sehr besonders.
Es ist extrem besonders. Wir freuen uns wirklich drauf. Und die Inszenierung lief in Detmold schon und an der Oper in Stockholm, an der Königlichen Oper. Und wird jetzt eben hier neu aufgelegt. Und es ist so durchs Haus, das Ding. Es ist so, die Spannung wächst und ich glaube, das wird toll. Also ich bin gespannt, wie das Publikum darauf reagiert, weil es wohl bisher so war, dass die ersten Vorstellungen schlecht verkauft waren und danach alle gerne noch mehr hätten sehen wollen. Ich hoffe, dass es hier direkt anzieht, weil wir natürlich wenige Termine haben. Und ich hoffe, dass es viele Leute sehen werden. Ich glaube 6 nur.
Okay.
Kann das sein?
Ja, können sein.
Ja.
Ich
weiß es gerade nicht auswendig, aber ich glaube.
Ja, da steht die Wilhelmsburg an. Großes Kino wie jedes zweite Jahr hier im Wechsel mit dem Donaufest im Sommer.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich war ja noch nie auf der Wilhelmsburg.
Aber du hast sie schon gesehen. Also du warst schon mal oben.
Tatsächlich noch nicht.
Nee. Okay.
steht schon länger auf meiner To-Do-Liste. Aber wie es halt immer so ist, irgendeine Premiere kommt immer dazwischen. Nee, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mag so Open Air im Sommer total gerne. Wir hatten das in Detmold auch, aber halt in einem viel, viel kleineren Rahmen im Hof des Theaters. Und nie eine große Musicalproduktion. Deswegen ist, glaube ich, auch für alle Kollegen, die jetzt neu sind, auch am Haus, sehr spannend. Und ich glaube auch gerade so die Schneiderei ist schon ordentlich dabei, die ganzen Statisten und Chöre, die sich da wahrscheinlich stapeln werden, mit Kostümen auszustatten.
Ihr habt sowieso jetzt eine sehr, sehr besondere Wilhelmsburg vor euch, nämlich das erste Mal, dass ihr im Prinzip jetzt, das letzte Mal war es ja noch, ich sag mal, Leben auf der Baustelle. Davor war es alles ganz anders und jetzt ist die Wilhelmsburg eigentlich so zumindest theatertechnisch jetzt vor ihrer Vollendung. Man hat die ganzen Backstage-Räume und so weiter, es ist jetzt alles quasi verkabelt und so, wie es sein sollte, wie man in die Zukunft gedacht hat. Wir Ulmer sind natürlich auch alle wahnsinnig gespannt, was denn jetzt die Wilhelmsburg bieten wird als Theaterplattform für die Evita. Ich glaube, wir sind auch dieses Mal wieder in einer anderen Ecke, was ja uns Ulmer dann... Also ich bin ja gar kein Ulmer, was die Ulmer dann ganz furchtbar irritiert, weil es plötzlich woanders ist. Ne? Aber wir sind gespannt.
Ja, wir auch.
Und dann habt ihr Sommerpause und dann gibt es schon rein in den Herbst und ich gucke auf die Uhr und ich hätte jetzt euch ganz gerne noch auf den Herbst angesprochen. Da wäre sicher noch eines gekommen, aber wir haben gar keine Zeit mehr.
Wir können wenigstens kurz sagen, dass wir mit Fidelio eröffnen werden.
Mit Fidelio?
Ja.
Geht's und das in die Vollen?
Mit Herrn Hilsdorf, der in Ulm wohlbekannter Regisseur ist. Also ich glaube, das wird eine tolle Eröffnung. Eine würdige Eröffnung dieser Jubiläumsspielzeit.
Ich würde euch dann einfach auch einladen, irgendwann in der neuen Spielzeit dann einfach mal wieder vorbeizukommen. Dann können wir gerne mal das nächste kommende 12 Monate auch vorstellen. Für heute allerdings war es das jetzt erstmal. Das war die Theaterplattform im April 2019. Zu Gast im Studio waren heute Sarah Adamus und Caroline Meyer, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Schön, dass ihr bei uns wart. Wir sind natürlich gespannt, wen ihr uns dann als nächstes ins Studio schicken werdet. Und ich finde es natürlich schön, dass wir jetzt mal mit euch uns etwas länger unterhalten konnten, ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften. Vielen Dank.
Danke auch.
Und am Moderatorenmikro war in der vergangenen Stunde Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der Plattform rund ums Theater. Und weiter geht's hier gleich mit der Sendung Caravellas. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.